Ja, einen wunderschönen guten Tag hier zum Popkulturfunk mit mir und der wunderbaren Valentina Hirsch. Wir sprechen heute über ein sehr aktuelles Ereignis. Gestern der wahrscheinliche Amoklauf, so zeichnet es sich jetzt zur Stunde ab, in München am Olympia-Einkaufszentrum. Vielleicht tun wir erstmal die Ereignisse von gestern etwas Revue passieren lassen. Valentina, wie hast du denn den gestrigen Abend, die gestrige Nacht erlebt?
Ja, von mir auch kurz noch Hallo. Wir haben heute einen ungewöhnlich aktuellen Popkulturfunk und einen, glaube ich, ungewöhnlich ernsten. Das hatten wir auch noch nicht in unserer jungen Geschichte. Gestern Abend, also ich war auf einer Hochzeit, also völlig, völlig konträres Ereignis irgendwie, und habe das als erstes, weil ich da einfach auch oft reingucke, via Twitter mitbekommen, dass was los ist, und tatsächlich zum ersten Mal über diesen Facebook-Sicherheitscheck, und zwar von dir, sinnigerweise. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Ich weiß natürlich, dass es das gibt. Ist ja auch schon verschiedentlich diskutiert worden. Aber das ist tatsächlich jetzt das erste Mal gewesen, dass ich in der Form Notiz genommen habe, weil halt Freunde von mir quasi den aktiviert haben oder da angepinkt wurden.
Ja, du hast doch gleich geliked. Christian Schiffer ist in Sicherheit. Valentina Hirsch gefällt das. Habe ich doch mir auch so. Ja, das ist aber.
das ist aber natürlich irgendwie absurd, ne? Was wenn man sich das nochmal so.
Diese Facebook-Sprache ist halt auch so. Ne? Also ich meine, man kriegt ja, ich habe das ja gestern das erste Mal erlebt. Also ich hätte ja nie gedacht, dass ich so schnell mal diesen Panikknopf da bei Facebook drücken muss. Und du kriegst dann wirklich so eine Meldung, irgendwie Christian Schiffer ist bei, und dann, weiß nicht, irgend so ein Titel: Schießerei in München in Sicherheit. Also weißt du, wie so eine Party-Einladung. Also sozusagen genau diese Wortbausteine, die Satzbausteine irgendwie sind da halt einfach so ersetzt worden. Das war ein bisschen bizarr.
Total. Ja, und dann habe ich offen gestanden, weil natürlich eben auch das eine Hochzeitsfeier eben war, wo dann verschiedentlich so Programmpunkte anstehen, kommt man dann nicht mehr unbedingt dazu, das so intensiv zu verfolgen, was ich im Normalfall wahrscheinlich getan hätte. Das hat dann tatsächlich erst heute Morgen so richtig eingesetzt, mit den üblichen Dingen, die man dann hat, die üblichen Diskussionen, die dann losgehen, wer war es, warum war es und so. Und dann habe ich diese Pressekonferenz live auch gesehen. Was soll ich sagen? Man möchte einfach auch mal wieder morgens aufstehen, und das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass der Hund auf den Teppich gekotzt hat oder so. Das ist im Moment also irgendwie eine Lage, die irgendwie strange ist.
Die Pressekonferenz hast du erwähnt mit dem großartigen Polizeipressesprecher der Polizei München, der mal, glaube ich, Chef hier war der Verkehrspolizei und der sich ja mit seinen sehr sachlichen, konzisen, präzisen und ruhigen Aussagen ja so ein bisschen in die Herzen der Twitter-Followerschaft geredet hat. Der hat auch einen super Namen, nämlich Markus da Gloria Martins. Ein großartiger Mann. Weißt du, so Fußballer kriegen doch gerne, wenn sie so komplizierte brasilianische, portugiesische Namen haben, doch einfach so einen Künstlernamen, so wie Ronaldo. Ja. So was würde ich mir für ihn auch wünschen, tatsächlich, weil mich das sehr beeindruckt hat.
Absolut, zumal der es schafft halt auch dann nicht, sich hinter so einem Behördensprech zu verstecken, was dann manchmal so eine unfreiwillige, ja fast schon Komik hat oder so ganz merkwürdig wirkt so. Also der spricht einfach ganz normal. Der geht auch auf alle Fragen ein, sagt aber auch deutlich, wenn er sich da auf Spekulationen nicht einlassen will oder auch eine Frage tatsächlich blöd findet. Ich glaube, er hat an einer Stelle gesagt, wenn ich eine gelbe Karte hätte, würde ich die jetzt zücken. So.
Ja, er hat auch mal gesagt, was heißt durch Gewalteinwirkung gestorben? Naja, und dann hat er geantwortet, naja, dass er nicht tot umgefallen ist. Also er hat schon manchmal so ein bisschen ironisch, sarkastisch reagiert. Aber er hat nie, sage ich jetzt mal, die Linie übertreten, sodass man das Gefühl hatte, das ist jetzt der Situation nicht angemessen.
Ja.
Also war eher so ein bisschen entlarvend, vielleicht dann auch in gewisser Weise bezüglich mancher Fragen, die da halt kamen.
Ja, vielleicht nochmal an der Stelle eingeschoben, weil es vielleicht ein bisschen verwunderlich ist, dass wir als jemand, der oder als Menschen, die jetzt primär über tendenziell lila Launenthemen und Popkultur reden, dass wir das hier machen, ist, oder so spontan auch machen, ist tatsächlich, weil wir ja schon mal überlegt hatten oder schon länger überlegt hatten, das Thema Amokläufe in irgendeiner Form, die ja immer auch irgendwie medial inszeniert sind und als Inspiration tatsächlich eben für Bücher, Filme und Sonstiges dienen, dass wir das Thema mal machen. Wir haben aber natürlich nie gedacht, dass wir es mal mit so einer ja, doch eher traurigen Aktualität tun werden, so ein bisschen tatsächlich auch nachrichtlich. Aber das hatten wir tatsächlich mal vor, da kommen wir aber später auch noch mal dazu.
Genau, also ich hätte damit nicht gerechnet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich mal diesen Facebook-Knopf betätigen muss und auch nicht so schnell. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so etwas in meiner Heimatstadt passiert, in der Stadt, in der ich lebe. Tatsächlich an einem Ort, den ich sehr, sehr gut kenne, also das Olympia-Einkaufszentrum. Ich bin dort in Mosach groß geworden. Das ist so ein, ja, Arbeiterviertel, ein bisschen so im Münchner Norden. Das war nicht weit von uns entfernt. Das waren so 3 oder 4 Busstationen. Und es gab eine Zeit, da war ich dort jeden Tag. Also ich war wirklich so ein kleines Mallkid. Ich habe weite Teile meiner Jugend in diesem Einkaufszentrum verbracht. Ich kannte dort früher auch tatsächlich jeden Winkel. Und ich habe tatsächlich auch viel, ich meine, jetzt mache ich ja auch ein Computerspiel, Bookscene und sowas. Also tatsächlich ist es so, dass ich dort auch viel mir diese Kultur erschlossen habe. Also Tetris spielen habe ich im Olympia-Einkaufszentrum gelernt und viele andere Sachen auch. Und deswegen war das tatsächlich sehr, sehr surreal, als gestern ich gelesen habe in der BBC irgendwie, dass das Olympia-Einkaufszentrum, dass dort eine Schießerei ist. Und es war dann auch so, dass in München eine sehr gedrückte Stimmung auch war. Also ich hatte gestern ein Meeting, ich wollte dorthin fahren, da hat der U-Bahn-Fahrer gleich zu mir gesagt, ja, gehen Sie wieder nach Hause. Und es ist dann auch wirklich jeder nach Hause gegangen, es fuhr nichts, es war niemand auf der Straße, es war wirklich einfach leer draußen, weil man ja dachte, das sei möglicherweise eben kein Amoklauf, sondern ein Terroranschlag. Es war die Rede davon, dass 3 Täter auf der Flucht seien und deswegen sollte man eben nach Hause gehen. Man wird dann auch ein bisschen paranoid. Also es hat dann um die Uhrzeit bei mir geklingelt. Wir haben halt irgendwie viele Kinder unten und manchmal klingeln die halt einfach und so. Und dann dachte ich so, oh wow, erstmal schauen, wer das vielleicht sein könnte. Also es macht was mit einem, tatsächlich diese allgemeine Grundstimmung. Und es ist auch, also das wirkt vielleicht ein bisschen banal, aber so eine Stadt, die lahmgelegt ist, das ist halt auch was ich noch nie erlebt habe. Also, dass du nirgendwo hin kannst. Also, ich war Gott sei Dank schon zu Hause. Ich habe auch dann so bei dieser Open-Door-Sache mich dann beteiligt, aber die Tatsache, dass du nirgendwo mehr hin kannst, wenn du einfach an einem Fleck bist, München ist ja doch eine recht große Stadt, dann verbringst du dort einfach die Nacht. Das ist halt auch sowas, was einfach so ungewöhnlich ist, was ich in den 37 Jahren, die ich hier wohne, eben noch nie erlebt habe. Und ich bin gestern sehr, sehr lange aufgewacht geblieben. Also ich glaube bis 3 oder 4, bis ungefähr klar war, okay, der Täter hat Suizid begangen und das war wahrscheinlich kein Terroranschlag. Dann bin ich endlich schlafen gegangen. Aber es war komisch. Also auch diese Erfahrung, dass die Leute tatsächlich, also mehrere Leute haben mich angeschrieben über Twitter und über Facebook, ob es mir gut geht. Ja, oder auch meine Eltern und Verwandten. Und da dachte ich mir auch so ein bisschen, also ich fand es natürlich total nett, aber da sieht man natürlich auch, was diese Stimmung mit einem macht, weil es hätten natürlich mehr Leute umkommen sollen und natürlich 9 Tote, ist viel zu viel und das ist traurig und tragisch und alles. Aber die Chance, dass ich unter diesen 9 Leuten bin, die ist wirklich so gering. Also wenn man davon ausgeht, dann müsste ich eigentlich jeden Tag solche besorgten Anfragen bekommen, ja. Also das ist schon, also da will ich, wie gesagt, überhaupt gar nicht jetzt kühl sein und sagen und irgendwelche Vergleiche anstellen mit Blitzschlägen, Herzinfarkten oder was weiß ich, oder Verschlucken beim Essen. Aber es ist schon interessant, was das einfach mit einer Stadt macht, was das mit den Menschen macht, wenn eben kurz vor, und das war ja auch in Bayern eben dieser Axtangriff von diesem Einzeltäter, der sich sehr kurz radikalisiert hat. Also was das sozusagen dann eben auch ja, mit einem macht. Gut. So viel vielleicht zu den Ereignissen. Heute, wie gesagt, wurde dann relativ schnell klar, dass es wahrscheinlich ein Amoklauf war oder ein erweiterter Suizid. Und was man jetzt auch wohl sagen kann, ist, dass der Täter Computerspiele konsumiert hat. Es gibt auch schon so die ersten kleinen Anzeichen für eine aufkeimende Killerspieldiskussion. Ich glaube, eine CDU-Abgeordnete hat sich zu Wort gemeldet. Es ist nicht klar, welche Spiele er gespielt hat. Man muss dazu sagen, wir nehmen das Samstagnachmittag auf. Also es kann sich natürlich dann noch sehr, sehr viel an dieser Situation verändern. Aber gut. Es ist nicht das erste Mal, dass es einen Amoklauf gibt. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Es gab einen großen, zum Beispiel bekannten, 1927, der 18. Mai. Da ist morgens ein gewisser Farmer, ein gewisser Andrew Kehoe aufgestanden, ein Farmer, der dann seine Frau getötet hat, seine Farm in Brand gesetzt hat und dann in einer Schule zwei Sprengsätze mit jeweils 230 Kilo Dynamit platziert hat. Er ist dann vor eine Schule gefahren und hat sich selbst und 45 Schüler und einen Lehrer in die Luft gesprengt dann auch und hat, glaube ich, auch noch Metallteile in sein Auto gefüllt und so weiter. Also Amokläufe gab es schon immer. Es gab dann in den 90er Jahren ging es dann los mit diesen Schul-Amokläufen und vor allem einer ist da sehr, sehr wichtig, dazu kannst du dann gleich mehr sagen, Valentina, nämlich der Amoklauf von Columbine. Auch das war nicht der erste Schul-Amoklauf, es gab einen kurz vorher, da hat ein Schüler, glaube ich, auf betende Mitschüler das Feuer eröffnet oder Granaten geworfen oder irgendwie sowas. Der hat sogar überlebt, also es ist einer auch der wenigen Amokläufer, der tatsächlich festgenommen worden ist und heute noch im Knast sitzt, aber dann eben Columbine. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen schildern, was da passiert ist und wieso dieser Amoklauf von so großer Bedeutung ist.
Das war zu diesem Zeitpunkt oder glaube ich bis heute wirklich das schlimmste Ereignis dieser Art und hat auch so ein bisschen unseren Umgang, unseren medialen Umgang und auch ja, also diesen Begriff der School-Shootings definiert, die tatsächlich, was tatsächlich eben auch von Experten in Deutschland mittlerweile so bezeichnet wird. Da haben zwei 18-Jährige an einer Highschool in Columbine um sich geschossen und 12 Mitschüler, einen Lehrer und sich selbst getötet. Also da sind die Parallelen natürlich sehr nah an dem, was wir jetzt letzte Nacht beobachten durften, muss man ja fast sagen, weil im Gegensatz zu dem Columbine-Attentat ist man ja heutzutage extrem nah dran, weil sofort über soziale Medien Videos auftauchen und so weiter. Bei Columbine, das ist natürlich mittlerweile auch sehr, sehr gut untersucht worden, sind beide Schüler mit psychischen Problemen betroffen gewesen. Der eine, nach allem, was man im Nachhinein sagen kann, hat eine psychopathische Störung gehabt, der andere hat unter Depressionen gelitten, beide sozusagen stark suizidgefährdet, alles Dinge, die man vorher nur zum Teil wusste und ahnen konnte. Sieht das im Moment nach allem, was wir wissen, sehr, sehr ähnlich aus. Also jemand, der sich abgehängt gefühlt hat, gemobbt, ausgegrenzt, der unter Depressionen gelitten hat, der, glaube ich, auch in Behandlung war, da ist noch nicht mehr gesagt worden, als dass er tatsächlich in psychiatrischer Behandlung war, aber da sind jetzt keine Details bekannt geworden. Also es gibt schon sehr, sehr starke Parallelen zu diesem Columbine-Ding. Und vor einigen Monaten hat die Mutter eines der Attentäter ein Buch geschrieben, wo sie sich damit beschäftigt hat. Das heißt, es gibt noch keinen deutschen Titel, das ist noch nicht in Deutsch raus. A Mother's Reckoning, Living in the Aftermath of the Columbine Tragedy. Also quasi, wie man damit lebt, wenn man eines Morgens aufwacht und der Sohn ist ein Amokläufer, ein Massenmörder. Und das kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das auch mit den Angehörigen macht. Das ist auf der Pressekonferenz ja auch gesagt worden, dass die Eltern, es gibt auch noch einen Bruder, dass die jetzt erstmal natürlich nicht greifbar sind. Also man kann jetzt davon ausgehen, ohne dass ich das genau weiß, dass die wohl an einen Ort gebracht worden sind, wo erstmal keine Medien oder sonstigen Menschen an sie rankommen.
Bei Columbine, es ist ja auch was zum Beispiel Michael Moore verarbeitet hat dann in einem Film, das ist tatsächlich auch in die Popkultur eingegangen. Auch viele Amokläufer danach haben sich davon inspirieren lassen. Das ist ja auch so ein klassisches Muster. Auch der Täter jetzt hat ja wohl ein Buch gelesen über den Amoklauf. Ich weiß nicht, ob es in Erfurt war oder in Winnenden. Und er hat sich natürlich auch mit Herrn Breivik beschäftigt, der vor fast genau 5 Jahren auf dieser norwegischen Insel Utøya, glaube ich, hieß die, sehr, sehr viele, ich glaube 80, 90 Jugendliche umgebracht hat, die an einem Sommercamp der sozialdemokratischen Jugendorganisation teilgenommen haben. Mit dem hat er sich auch beschäftigt. Also das zieht sich tatsächlich so ein bisschen durch. Also sozusagen immer die Verweise, weniger jetzt vielleicht auf wirklich popkulturelle Erzeugnisse, als vielmehr auf wirklich konkrete Taten, die andere Leute gemacht haben. Bei Columbine, ich glaube, dieser Amoklauf hat, also was sich übrigens auch noch durchzieht, ist, dass es sehr, sehr oft Männer sind. Also eigentlich fast ausschließlich. Ja. Ich kann mich an einen weiblichen Amoklauf vor ein paar Jahren erinnern. Weiß ich, wüsste jetzt aber nichts mehr Konkretes dazu. Da gab es, glaube ich, auch keine Toten. Das war eine Schülerin. Aber es sind Männer und der Amoklauf in Columbine war tatsächlich, hat einen unglaublichen Impact. Das war damals der erste seiner Zeit und fiel natürlich auch in eine Zeit, in der die Gesellschaft auch stark im Umbruch war. Also es war tatsächlich natürlich die Zeit, in der Computerspiele aufkamen. Es gab dann große Debatten auch vor Anhörungen des Kongresses und so weiter dazu. Und er fällt natürlich auch in die Zeit des Internets, ja, also so in die Anfänge zumindest des Internets. Kann das Buch, du hast es ja gelesen von der Mutter, kann das vielleicht eine Frage beantworten, die ich mir immer gestellt habe, nämlich das Ungewöhnliche an Columbine ist ja auch ein bisschen, dass sie das zu zweit gemacht haben. Und ich stelle es mir ja sehr schwierig vor, jemanden davon zu überzeugen, jetzt mit einem gemeinsam jetzt einen Amoklauf zu begehen. Also da müssen ja beide sozusagen total konditioniert sein. Also ich meine, es reicht ja, dass dann der andere sagt, nee, eher nicht und den halt der Polizei meldet. Also wie kann das sein, dass die den zusammen durchgeführt haben, diese Tat?
Das scheint, also so erklärt sie das zumindest, also die Autorin des Buchs, die Mutter von Dylan Klebold, da scheint tatsächlich eine Besonderheit zu sein, vor allen Dingen von jugendlichen Attentätern in den USA. Das kann man für Deutschland schon wieder nicht so stark sagen. Und in dem Fall von Columbine, von Dylan Klebold und Eric Harris war es so, dass deren psychische Störung, also dass das Krankheitsbild, was sie hatten, sich sozusagen gegenseitig genährt hat. Also Psychopathen sind Personen, die sehr oft als sehr manipulativ wahrgenommen werden, die sehr überzeugend sein können, die Menschen auch mitreißen können, und die brauchen aber einen Gegenpart. Und in dem Fall Dylan Klebold, der unter Depressionen gelitten hat, der sich sehr, sehr einsam gefühlt hat, dessen Hauptmotivation war es offenbar, der wollte sterben. Der hat mehrfach in seinen Tagebüchern von Selbstmord gesprochen und er hat das aber nicht fertiggebracht. Für den hat sozusagen der charismatische, der manipulative Eric Harris wahrscheinlich so eine Art Gegenpart dargestellt. Also das nähert sich gegenseitig. Der eine hätte ohne den anderen vielleicht die Motivation verloren für das, was ihn antreibt. Weil jeder Mensch braucht ja was ihn aufrechterhält. Und im positivsten oder im normalen Fall sind das ganz normale Dinge, wie wir haben einen Job, der uns Spaß macht, Freunde, Familie und so weiter. Und es kann aber auch was Negatives sein, nämlich Hass. Und wenn du das verlierst, hast du ja gar nichts mehr. Also selbst sowas wie Hass kann dich dazu bringen, dass du morgens aufstehst und weitermachen willst. Und das war jetzt im Fall von Columbine so ein bisschen die Erklärung, warum die zu zweit vorgegangen sind. Für Deutschland kann man das nicht unbedingt sagen. Das waren eigentlich die letzten Fälle, die wir hatten, die du auch schon angesprochen hast. Bad Reichenhall, Winnenden, Erfurt und so weiter. Das waren alles Einzeltäter, aber sie haben sich auch zu einem gewissen Teil auf Columbine bezogen. Schlimmerweise hat ja dieses Ereignis so einen Impact gehabt, dass sich natürlich, wer immer sich damit beschäftigt, und das hat ja auch der Täter jetzt in München getan, das unter Umständen auch gelesen hat, wenn auch das jetzt, der Täter ist 18 Jahre alt und Columbine ist ungefähr so lange her. Das wird für ihn vielleicht nicht mehr so eine starke Rolle gespielt haben, aber du hast ja schon Breivik erwähnt, 5 Jahre her. Also wer immer sich mit der Möglichkeit von ich will mit einem möglichst krassen Getöse abgehen und allen zeigen, was für ein krasser Typ ich bin, der wird sich natürlich mit allen Ereignissen dieser Art in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich beschäftigen.
Ja, absolut. Und ich habe mich ja auch ein bisschen damit beschäftigen müssen, muss ich sagen, weil ich ja eine Doku-Reihe mache für das ZDF über das Thema Killerspiele. Ich war in dem Zusammenhang tatsächlich auch in Winnenden. Winnenden war, wann war das? 2009 oder so? Ja, 11. März 2009, Albert-Will-Realschule in Winnenden. Das hat mich wirklich sehr bedrückt. Also diese Realschule in Winnenden, das muss man sich vorstellen, die wurde seitdem so ein bisschen umgebaut. Und ein Teil dieses Umbaus ist, und das fällt einem sofort auf, wenn man dorthin geht, dass man ins Lehrerzimmer reinschauen kann. Also das Lehrerzimmer ist so verglast. Und bei mir an der Schule war das Lehrerzimmer ja immer so ein, hey, da geht mal eine Tür auf, aber da war nie ein Schüler jemals drin, ja. Das war so ein ganz geheimnisvoller Ort.
Ja, so ein bisschen No-Go-Area normalerweise.
Ja, genau, genau. Und dort war, ist es so ein bisschen verglast, man kann eben reinschauen von außen und das hat eben nicht nur den Grund, dass die Schule so Transparenz ausstrahlen will, sondern schlichtweg auch den Grund, dass die Lehrer auch sehen wollen, wer sozusagen ja, das Schulgelände betritt, ja. Und dieser Amoklauf, obwohl der wirklich lange her ist, der beschäftigt die Schule schon bis heute. Also das fängt an bei so, ja, dezent angebrachten Amok-Knöpfen. Das sind so graue Knöpfe, die irgendwie wahrscheinlich mit der Polizei verbunden sind. Wenn man die drückt, kommen die halt. Aber natürlich haben die dann auch zwei oder drei Gedenkorte. Also einen davor und dann eben das Klassenzimmer, wo das dann passiert ist. Oder wo. Also das ist in drei Klassenzimmern, also es gab drei Tatorte. Und einer ist, glaube ich, eine Bibliothek, der andere ist so ein, ja, Werkzimmer, wo man so werken kann und so Projekte machen kann. Und der dritte ist eben ein Gedenkraum, wo eben so Betonpulte eingelassen sind und da auch von den Opfern, ja, so kleinere Gedenksachen ausgestellt sind, also Hausaufgabenbücher und die Leute und die Schüler, Mitschüler, Verwandten, Eltern, eben etwas hinterlassen können. Also die Schule versucht natürlich, ich habe da auch lange mit dem Direktor gesprochen, immer diesen Spagat von, wir müssen auch nach vorne schauen. Da arbeiten auch Lehrer, die natürlich auch nicht jeden Tag daran erinnert werden wollen. Und gleichzeitig aber ist das Gedenken natürlich auch wichtig für die Opferfamilien und für die Mitschüler und sowas. Also es ist nicht ganz einfach. Die haben sich da auch beraten lassen, tatsächlich so ein bisschen aus den USA, weil es klingt jetzt zynisch, aber die hatten einfach mehr Erfahrung, was eben das Gedenken nach solchen Schulmassakern angeht. Und sie haben sich auch mit Erfurt zusammengeschlossen. Erfurt, das war ja wirklich so der erste, gut, eigentlich war der allererste, war, der schon längst eigentlich wieder vergessen war, eben Bad Reichenhall. Ich weiß nicht, wie viele Opfer es damals gab. Ich glaube, zwei oder drei,
irgendwie sowas. Irgendwie so.
Auf jeden Fall wurde ein Schauspieler auch schwer verletzt.
Ja.
Ja, also der ist tatsächlich mittlerweile ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da war es so, dass der jemand aus dem Fenster, glaube ich, geschossen hat. Das war auch kein Schulamoklauf, aber natürlich war das auch, also es war, glaube ich, auch 99, also auch in dieser Zeit und war natürlich auch mitten in dieser Idylle von Bad Reichenhall. Also Bad Reichenhall ist halt wirklich Oberbayern pur, ja, also wie gemalt, ja, Salzbergwerk, grüne Hügel, Fachwerkhäuser, Giebelhäuser, sowas halt, ja. Und das war eigentlich der allererste, aber wirklich der große und der zu großen Debatten geführt hat, das war dann eben Robert Steinhäuser in Erfurt.
Ja, muss man vielleicht nochmal erwähnen, was so ein Amoklauf kennzeichnet. Das ist ja, das nennt man im Grunde genommen ja hochexpressive, zielgerichtete Gewalt, die immer auch ganz stark die nach außen wirken soll. Da geht's ja vor allen Dingen immer darum, dass es symbolische Aspekte hat. Und das greift natürlich ganz stark irgendwie auch so das Selbstverständnis und das Sicherheitsgefühl von gerade von städtischen Gesellschaften an. München jetzt wie in dem aktuellen Fall, das erschüttert einfach eine ganze Stadt, eine ganze Großstadt irgendwie. Das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Und vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Columbine, weil wir es ja auch davon hatten, dass das popkulturelle Niederschläge findet, solche Dinge. Und Columbine hat ja sozusagen so einen Auftakt auch von verschiedenen sehr stark wahrgenommenen Amokläufen oder solchen Taten ausgelöst. Und die Attentäter selbst haben ja auch wiederum Inspiration gesucht, wie sie das inszenieren. Und das war zum Beispiel der Film Natural Born Killers von korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, das ist von Oliver Stone, oder?
Korrekt,
ja. Ich das was Falsches jetzt sage.
Nee.
Aber die nannten das, die haben ja auch umfänglich Tagebuch geführt und Videos hinterlassen, weil sie eben beide auch in einem Videoprojekt waren, wo sie von Going NBK gesprochen haben, also das Kürzel für Natural Born Killers, was für sie quasi die Blaupause war, wie inszenieren sie das? Und da sind wir natürlich ganz schnell auch wieder bei dem Thema Spiele, wenn ich möglichst sichtbar so eine Tat begehen will, also möglichst eben so einen symbolischen Akt begehen will, dann überlege ich mir natürlich auch, wie ziehe ich mich an, wie trete ich auf, da wird sich gerne schwarz angezogen, maskiert, einen langen schwarzen Mantel angezogen,
Mafia,
die klassische, ne? Trenchcoat-Nummer. Das ist natürlich, das findet man immer wieder, ohne dass man das jetzt, glaube ich, in der Form für den Fall in München sagen kann. Aber trotzdem gibt es natürlich da massiv viel Gemeinsamkeiten eben. Und ja, das Thema Spiele, glaube ich, das wird jetzt vielleicht nicht mehr so krass diskutiert werden, wie es mal war. Dass man bei einem 18-Jährigen natürlich das Medium Spiele zu Hause findet, ist so überraschend nicht. Und dass es wahrscheinlich nicht irgendwie lustige Text-Adventures waren, liegt wahrscheinlich auch sehr nahe.
Ich glaube, dass man da ja zwei Dinge unterscheiden muss. Also das eine ist ja wirklich die Wirkungsfrage. Also führen solche, wenn man solche Spiele konsumiert, führt das dazu, dass man eine größere Affinität hat, eine solche Tat zu begehen. Das ist ja das eine. Das andere ist aber tatsächlich sozusagen, dass man sich vielleicht solcher kultureller Codes einfach bedient, ja, wenn man diese Tat begeht. Also zum Beispiel, wenn man sich ISIS anschaut, also ISIS machen ihre Gewalttaten nicht, weil es Computerspiele gibt, aber selbstverständlich ist die Ästhetik der Filme, die ISIS dann macht über ihre Gewalttaten, sehr, sehr stark von Computerspielen beeinflusst, ja. Also wenn du das anschaust mit den Zeitlupenfunktionen, die haben auch echt, es gibt so ein fürchterliches ISIS-Video, wo die aus den Autos rausschießen und so, das hat schon alles ein bisschen was von GTA, auch so diese Ego-Perspektiv-Kamera-Geschichten, die sie dann auch so schneiden, als würde es eben aussehen wie aus einem Trailer irgendwie von Call of Duty oder sowas. Und ich glaube, diese zwei Sachen muss man halt unterscheiden. Also die eine Frage, imitieren Leute sozusagen Dinge, die sie kennen aus der Popkultur im Umfang dieser Tat, also wie eben die Leute eben damals bei Columbine, oder sind eben diese kulturellen Erzeugnisse wirklich Auslöser der Tat? Und was ich ja interessant finde auch noch an dem Fall Columbine, an der Littleton High School, glaube ich, war das damals, dass das ja auch davor wurden immer noch Filme verantwortlich gemacht. Also es war auch so der letzte Amoklauf, wo es nicht nur um Computerspiele ging oder nur um Waffen oder beides, sondern wo eben noch Filme verantwortlich gemacht worden sind. Also so diese Videothekengeschichte, ja. Also ich meine, Videos waren ja auch mal sehr, sehr umstritten. Und damals ging es dann eben um Natural-Born Killers, aber wie Michael Moore eben auch rausstellt, um die Musik von Rammstein wurde auch
verantwortlich gemacht. Doch, Rammstein ist auch, Marilyn Manson.
Aber Marilyn Manson und so weiter, also es war sozusagen ein großes Gemisch aus Doom, Musik, Natural-Born Killers und so weiter und so fort. Und eigentlich in allen Amokläufen danach war der Fokus dann sehr, sehr stark auf die Spiele. Also wenn es um einen Medienfokus ging, also bei Robert Steinhäuser, also vielleicht erinnere ich mich auch falsch, oder in Winnenden, da hat jetzt niemand irgendwie gesagt, dass irgendeine Band wäre jetzt dafür verantwortlich oder irgendwie ein Film oder sowas, ja. Obwohl zum Beispiel bei Tim K., also in Winnenden, auf der Festplatte nicht nur, also der hatte nicht nur Spiele gespielt, sondern der hatte ja auch diese Bondage-Videos und keine Ahnung was. Er hat ja vor allem Frauen auch erschossen, muss man ja auch sagen, ja, also Tim K. damals. Aber also in meiner Wahrnehmung hat das ganze Thema Spiel ab Columbine, also oder Columbine mit letzten Amoklauf, wo Spiele nur noch eins von mehreren Gründen waren, die halt angeführt worden sind für diesen Amoklauf. Danach waren es so im Medienbereich, wie gesagt, Waffen war nochmal was anderes, waren es dann vor allem die Spiele.
Ja, also ich würde sagen, das ist ungefähr ein Zeitraum von tatsächlich 10 Jahren gewesen, wo das vor allen Dingen in Deutschland, finde ich, oder hier im deutschsprachigen Raum sehr, sehr stark diskutiert worden ist. Und das war quasi ab Columbine bis 2009, bis um Winnenden rum. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals, es gab so eine Aktion dann in Winnenden von diesem Aktionsbündnis von Angehörigen, von Opfern, die, glaube ich, auf dem Marktplatz einen großen Container aufgestellt haben und dann aufgerufen haben, dass man entsprechende Spiele, gewalthaltige Spiele hinbringt und die da quasi entsorgt. So, natürlich ist auch das eine Aktion, eine medienwirksame Aktion gewesen, die Aufmerksamkeit generieren soll. Und sie ist natürlich auch kontrovers diskutiert worden. Und ich erinnere mich, dass ich dann halt in einem wohlgemerkt privaten Gespräch mit einem befreundeten Professor, der sich mit so Games-Themen auch beschäftigt, die Aktion ist schon sehr merkwürdig. Das ist halt, das auf dieses Thema zurückzuführen und dann so eine Aktion zu machen, sehr seltsam. Und der sagte dann dazu so, naja, man muss hier einfach sehen, da haben Menschen ihre Kinder verloren.
Genau,
und
genau.
Also das ist scheißegal in dem Moment, ob das jetzt ein relevanter Grund ist dafür, lass die trauern. Und wenn sie es auf die Art tun, dann tun sie es. Dann müssen sie also, das eben tun.
Genau, also dieses Aktionsbündnis Winnenden ursprünglich, ich weiß, ich glaube mittlerweile sind die ursprünglichen Gründer nicht mehr dabei, aber wurde ursprünglich gegründet auch mit von einem Vater, der seine Tochter verloren hatte bei diesem Amoklauf. Hey, und also wer bin ich dann, der dem dann irgendwie vorschreibt, wie er irgendwie sein Zeug zu machen hat? Also bitte. Das fand ich auch, Mai. Also die Aktion kann man doof finden, rausschreien muss man es aber nicht, sondern ich finde, da muss man auch irgendwie ein bisschen die Verhältnisse wahren. Da gab es vor allem auch Dinge, die sehr, sehr viel ärgerlicher waren. Also ich kann mich da schon an viele komische Talksendungen oder sowas erinnern, wo tatsächlich sehr suggestiv einseitig spielen die Schuld zugeschoben worden ist. Oder vielleicht gar nicht suggestiv, sondern sehr offensichtlich. Ja gut, also ja, aber was hast du denn für eine Meinung dazu? Also glaubst du denn, dass Computerspiele da eine Rolle spielen können, wenn es vielleicht auch nur eine kleine ist?
Also ich denke, dass da mittlerweile so viel geforscht worden ist und da gibt es auch durchaus unter Experten, also noch mehr Experten als ich es vielleicht bin, einen gewissen Konsens, nämlich dass Spiele oder irgendwelche Medien in keinem Fall der Auslöser sind. Sie sind natürlich irgendwo ein Katalysator und natürlich, das weiß man ja auch von so Themen, die wir jetzt jüngst auch diskutiert haben, sowas wie Hate Speech und so weiter. Natürlich gibt es irgendwie Hemmschwellen, die runtergesetzt werden können. Jemand, der ohnehin schon aggressiv ist, der irgendwie den Wunsch hat, irgendwie sich in irgendeiner Form gewalttätig auszuleben, der wird sich natürlich auch die passenden Medien dazu suchen und die gibt es ja. Die haben auch Gewalt in Medien, also in medialer Form im Sinne von fiktionaler Gewalt, ist nicht reale Gewalt. Das wird aber ganz oft, vor allen Dingen hierzulande wurde das ganz oft in Medien ein bisschen verwechselt. So ein Motto, Gewalt in Spielen ist quasi gleichzusetzen mit dem Wunsch nach und dem Ausleben von realen Gewaltfantasien. Das ist es aber nicht per se. Aber es werden sich Menschen sowas eben auch immer suchen. Der Grund für solche Gewalttaten sind diese Dinge, sind solche Medien und auch Videospiele nicht. Da sind sich eigentlich die meisten Menschen, die sich ja jetzt lange Jahre damit beschäftigt haben, eigentlich relativ einig. Aber sie können Hemmschwellen heruntersetzen. Das ist natürlich auch ein Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Da sind Spiele und alle Medien ja auch nicht frei von. Man kann die nicht oder man muss die auch nicht in Schutz nehmen. Die müssen sich der Debatte eben stellen. Sie fragen immer nur, wie aufgeregt das ist. Und gerade in so Zeiten wie jetzt, wo es natürlich einfach auch um krasse Emotionen geht, da ist dann die Debatte natürlich einfach auch oft wenig sachlich.
Ja, also ich meine, es ist natürlich auch ein Generationenkonflikt. Es ist auch, man muss da, glaube ich, auch ein bisschen sich überlegen, wie wirken solche Spiele für Dritte, also die jetzt nicht mit diesem Medium aufgewachsen sind. Also wenn du wirklich zum Bildschirm siehst, als Spieler dechiffrierst du das natürlich viel genauer. Da ist ja der Kopf irgendwas, was du nur treffen musst, weil du dann, keine Ahnung, halt besser vorankommst und sowas. Aber für die ist das halt wirklich ein Kopf so, ja. Also ich meine, das ist halt, also für uns ist es ja viel abstrakter, wenn man das spielt, während jemand, der es von außen sieht, da einfach einen ganz anderen Eindruck davon bekommt. Und das ist, glaube ich, Teil des Problems. Das wird übrigens bei Virtual Reality, wo wir die Debatte wahrscheinlich auch nochmal führen werden müssen, auch nochmal viel, viel krasser sein, weil da ist es dann noch schwerer, sich das vorzustellen, wie ist es überhaupt da drin. Ich glaube, wenn es jetzt um diese Studien geht, da fallen mir nur zwei ins Auge. Das eine ist, es gibt eine Studie aus den USA, dass die wenigsten Amokläufer oder ich weiß nicht, ob es die wenigsten sind, auf jeden Fall, dass sich die Amokläufer weniger für digitale Spiele interessiert haben als der Durchschnitt in derselben Alterskohorte. Und das ist eine gut gemachte Studie und die finde ich da eigentlich recht interessant. Und dann gibt es doch eine zweite, die ist sehr, sehr aktuell. Die kam, glaube ich, raus vor einem halben Jahr aus England. Und zwar ist es ja so, dass es gab ja unglaublich viele Studien. Es gab dann Metastudien zu den Studien und keine Ahnung. Und die Studie hat sich einfach mal die Frage gestellt, warum es eigentlich so schwer ist, Studien über diese Wirkung zu machen. Ja? Also warum ist es so schwer, das eigentlich herauszufinden? Und die kam dann zu recht interessanten Ergebnissen. Also zum Beispiel, dass diese, es gibt, also wie du ja richtig gesagt hast, ist ja, es ist zwar nicht der Grund, aber man kann ja eine gewisse Aggressivität dann eben feststellen, wo dann der Streit ist, dauert die langfristig an oder ist es nur kurzfristig und was weiß ich. Und dann stellt die Studie zum Beispiel auch die Frage, naja, liegt es jetzt am Spiel selber, liegt es aber vielleicht einfach auch daran, dass man jetzt zum Beispiel gegen andere spielt, ja, auch auf dem Fußballplatz ist man ja aggressiver und sowas und vermischen sich da sozusagen nicht Eindrücke und Wirkungen von verschiedenen Aspekten dieser Fragestellung. Und deswegen würde ich auch insgesamt sagen, ist das immer noch ein Forschungsstreit. Und mein Argument, oder wieso ich bin jetzt mal gegen, also dagegen, solche Spiele Erwachsenen zu verbieten, wäre auch ein anderes, wäre weniger ein psychologisches, sondern tatsächlich ein politisches, dass wenn die Politik so einen starken Eingriff in eben unsere Verfassung macht und eben in die Kunst- und Kulturfreiheit, dann muss sie sich ihrer Sache wirklich sicher sein. Und das ist sie. Kann sie sich eben in diesem Fall überhaupt nicht sein. Und deswegen finde ich das ein bisschen, also finde ich das sehr schwierig, wenn solche Debatten aufkommen.
Ja, das in dem Zusammenhang kann man vielleicht noch ein Forschungsprojekt erwähnen, das 2013 gestartet ist. Das nennt sich TARGET. Das ist wieder mal so ein schönes Akronym. Ist das das richtige Wort? Egal. Das steht jedenfalls für Tat- und Fallanalysen hochexpressiver, zielgerichteter Gewalt. Also das, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, solche Amokläufe oder Schießereien haben ja immer einen ganz starken, ganz hohe Symbolkraft. Darauf setzen sie. Und das ist natürlich extrem brisant. Angesichts dessen gibt es aber offenbar nur recht wenig Forschungsbefunde, die da befriedigend sind, und vor allen Dingen sind sie immer auf einzelne Disziplinen beschränkt, also Gewaltforschung, und dann werden aber psychologische Faktoren außer Acht gelassen, weil die Leute natürlich spezialisiert sind und so weiter. Und dieses Target-Projekt ist ein interdisziplinäres, wo verschiedene Bereiche drin sind, also Psychologie, Kriminologie, Psychiatrie, Forensik, Soziologie, Pädagogik und so weiter. Und also verschiedene Universitäten beteiligt. Und die haben in ihrer Beschreibung, das kann man sich auch anschauen, gesagt, dass alles, was bisher an Präventions- und Interventionskonzepten da ist, hat halt ein hohes Stigmatisierungsrisiko. Sprich, dass man eben anfängt zu sagen, wir müssen diese Killerspiele in Anführungszeichen loswerden, dann haben wir einen Faktor weg. Das stigmatisiert natürlich eine komplette Unterhaltungsbranche und Millionen von Menschen, die das ganz als wichtigen Teil ihrer Freizeit Gestaltung empfinden, und das ist natürlich weder hilfreich noch sinnvoll. Und deswegen gibt es dieses Projekt Target, das ist 2013 gestartet worden und soll, glaube ich, mindestens 3 Jahre laufen, sprich jetzt irgendwann 2016, ja, nicht beendet sein, aber mal zu einem vorläufigen Ergebnis kommen. Also da muss man, glaube ich, mal drauf schauen. Das finde ich ganz spannend, was dabei rauskommt.
Allerdings, vielleicht letzte Frage, bevor wir diesen Podcast an diesem ja doch etwas traurigen Samstag dann beschließen. Wie glaubst du, wird denn diese Diskussion jetzt weitergehen? Glaubst du, es wird wie 2009 in Winnenden oder, was wir ja auch vergessen haben, Emstetten, ja, 2007 oder 2006 war das, glaube ich. Glaubst du, es wird wieder grelle Schlagzeilen geben, verbietet Killerspiele? Glaubst du, Christian Pfeiffer wird eine Tour de Force durch die ganzen Talkshows machen? Glaubst du, es wird zu Verbotsforderungen kommen? Ja, wie glaubst du, wird diesmal die Diskussion verlaufen? Glaubst du, man hat was gelernt aus den Diskussionen zuvor?
Also ich bin sehr sicher, dass die nicht in der Intensität und Schärfe mehr geführt werden wird, einfach weil wir aktuell mit so vielen anderen Faktoren zu tun haben, mit Terrorismus an sich, also auch wenn man jetzt hier in dem Fall im aktuellsten Fall von München mit Sicherheit wohl oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen kann, dass das irgendwie einen terroristischen oder islamistischen Hintergrund hat. Ich glaube, dass das Thema zwar sicherlich diskutiert werden wird, da wird es vielleicht auch vereinzelt Talkshows wieder geben und auch vereinzelt Politiker oder Experten, die da sich in der Richtung äußern. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir mittlerweile auf einem Stand sind, wo wir wissen, es gibt nicht den einen Faktor, den wir einfach nur eliminieren müssen und dann sind wir alle safe, sondern es ist immer ein hochkomplexes Zusammenspiel, wo man verschiedene Dinge diskutiert, wo man vielleicht dann auch als, wenn wir jetzt von Spielen reden, als Spieler akzeptieren muss, dass Spiele natürlich nicht frei sind von Verantwortung oder von Dingen, wo man sagen kann, ey Leute, muss das wirklich so sein? Aber ich glaube nicht, dass das in der Form so eine Wiederkehr erleben wird, wie wir das zwischen ungefähr 2000 und 2010 vielleicht erlebt haben, bin ich mir ziemlich sicher.
Ich mir auch. Also das, was du gesagt hast, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, es kommt noch was dazu, nämlich dass mittlerweile ja auch viele Leute, die selber Computerspiele spielen, in der Politik sind oder in den Medien, ja, auch das spielt ja eine Rolle, wenn es sozusagen um die öffentliche Verarbeitung eines solchen Falles geht. Und ich glaube tatsächlich, dass man ja auch genau schauen wird, zum Beispiel, ja, was, also man hat ja mittlerweile auch andere Probleme, also sowas wie Internet und Internetmobbing oder irgendwelche Gewaltvideos im Netz und so weiter und so fort. Also sozusagen die ganze Bandbreite dessen, was dessen man die Verantwortung zuschieben kann auf so, an so einer Tat, die ist ja mittlerweile sehr viel größer geworden. Und da glaube ich tatsächlich auch, dass das diesmal anders ablaufen wird. Trotzdem bin ich mir aber sehr, sehr sicher, dass es den einen oder anderen schrillen Zwischenton und Zwischenruf geben wird.
Ja, das glaube ich, lässt sich bei solchen brisanten Themen, die solche Wellen schlagen, einfach auch nicht verhindern. Da sind natürlich Medien und Gesellschaft, die ja heute natürlich auch fast selbst die Medien sind, aufgrund der Präsenz irgendwie oder der Möglichkeit in sozialen Netzwerken sich natürlich auch zu äußern und damit einen ziemlichen Aufschlag zu landen. Da sitzen wir irgendwie mittlerweile leider alle irgendwie an einem großen Stammtisch.
Allerdings. Gut, das waren jetzt so ganz spontan unsere Eindrücke, ja, und Analysen zu den Ereignissen gestern in München. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen und freuen uns, wenn ihr uns demnächst wieder zuhört. Es kommt bald auch eine neue Folge, da geht es um Spoiler.
Genau, und dann werden wir auch Gott sei Dank wieder ein bisschen mehr Spaß haben und nicht uns mit traurigen Themen beschäftigen. Jedenfalls nicht in dieser Form, wie wir das jetzt kurzfristig getan haben.
Genauso wird das hoffentlich sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.